Stunde beschränken. Ich versuche das natürlich trotzdem, dass wir danach noch eine Stunde Zeit haben zu diskutieren. Wenn ich den Plan richtig verstehe, ist um 17 Uhr. 18 Uhr. Ach so, na dann können wir ganz entspannt rangehen, sogar noch eine Pause machen zwischendurch. Gut, ich werde hier nichts projizieren, aber ich habe meine Stichpunkte nur auf dem Computer. Deswegen schmeiße ich den an. Mein Thema ist neue bürgerliche Massenbewegung, Chauvinismus und Friedensdemagogie. Der Titel klingt ja erstmal so ein bisschen sperrig, bezieht sich aber auf die sogenannten neuen Bewegungen, die im letzten Jahr vor allem entstanden sind und auf die Straße gingen. Werde ich dann im Einzelnen darauf eingehen, was das genau für Exponenten da sind, wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen. Ich werde im Folgenden ein bisschen thesenartig vorgehen. Ich habe 10 Thesen, die ich in den Raum stellen möchte. Manche davon sind sehr allgemein. Die werde ich etwas kürzer behandeln. Da setze ich auch voraus, dass Referate, die ja bereits gehalten wurden, manche Fragen bereits geklärt haben. Und es wird dann immer spezifischer werden. Ich würde vorschlagen, Verständnisfragen gleich, Diskussion dann im Extrablock nachher, wie immer. Und lege dann direkt mal los. Meine erste These lautet: Die Eskalation des Konflikts mit und gegenüber Russland stellt eine neue Qualität im Kampf um die Neuaufteilung der Welt zwischen den Großmächten dar. Krieg ist ins Zentrum Europas gerückt worden. Die Einbindung auch offen faschistischer Kräfte ist zumindest im europäischen Ausland, also durch die deutsche Bourgeoisie im europäischen Ausland eingesetzt, kein Tabu mehr. Das, glaube ich, ist ein Einschnitt. Es ist nicht das erste Mal, dass Europa nach 1989 von Krieg heimgesucht wird. Das wissen wir. Es gab die Jugoslawienkriege und so weiter. Neu aber ist, dass Krieg direkt auf das Territorium der ehemaligen Sowjetunion in dem Sinne geführt wird, dass dort Westmächte direkt eingreifen. Also dass dort Ausbilder westlicher Armeen in der Ukraine zugange sind und das Kiewer Regime dabei unterstützen, gegen Russland aggressiv vorzugehen. Meine zweite These schließt da direkt an. Die Aggression ging und geht von den USA und der BRD im Rahmen der EU aus. Die seit 2008 schwelende Krise des Kapitals drängt nach Kapitalvernichtung. Seit Ausbruch der Krise fand in diesem Sinne keine Lösung statt, also keine Vernichtung von Kapital in ausreichendem Maße. Durch die Krise ist das deutsche Kapital erstarkt, gleichzeitig aber auch von der Erosion des eigenen geschaffenen Binnenmarkts im Rahmen der EU bedroht. Die extreme Exportabhängigkeit und der immer noch zu kleine Binnenmarkt, aber auch der Intensivierung des globalen Handels erhöhen die Aggressivität des Kapitals, in diesem Falle also speziell des Deutschen. Meine dritte These bezieht sich direkt auf das Verhältnis zu Russland. Obwohl USA wie auch BRD ein gemeinsames Interesse in der Aufteilung Russlands haben, verfolgen beide eine Separatstrategie. Die BRD will ihren Einfluss über das europäische ehemalige Sowjetgebiet mittels Expansion der EU ausdehnen. Zu dem Zeitpunkt sei noch mal kurz daran erinnert, die Eskalation um die Ukraine begann, als der damalige Präsident Janukowitsch seine bereits angekündigte Unterschrift unter ein EU-Assoziierungsabkommen zurückgezogen hat. Das war dann Auslöser für den Putsch gegen den Präsidenten und die Einsetzung der jetzigen Putschregierung. Die USA wollen Russland schädigen, aber die BRD en passant ebenfalls mitschädigen. Das heißt, für die USA ist die Situation dergestalt, die Sanktionen gegen Russland treffen natürlich Russland, aber sie treffen insbesondere auch Deutschland, weil die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland enger sind als die zwischen den USA und Russland. Die US-Strategie zielt langfristig gegen die Volksrepublik China. Das ist eine angekündigte Strategie, die seit 20 Jahren ausformuliert wird. Das ist der sogenannte Pivot to Asia, der Schwenk nach Asien. In diese Strategie kann man alle möglichen Unternehmungen des US-Imperialismus der letzten Jahre einordnen. Einige davon sind gescheitert, beispielsweise die verschiedenen Kriege im Nahen und Mittleren Osten. Aber auch die Konfrontation mit Russland hat letztlich dieses strategische Ziel, nämlich China zu isolieren und zu schwächen. Und da wird es dann schwierig, weil das deutsche Kapital in China viel stärker untergebracht ist als in Russland. Also nur als Zahl, deutsches Kapital ist in China 5-mal so stark vertreten wie in Russland. Das heißt, wenn die deutsche Bourgeoisie bestimmte Einschränkungen im Russlandhandel noch verschmerzen kann, wird das gegenüber China weitaus problematischer werden. Dieses Dilemma ist den deutschen Strategen natürlich bewusst. Diese Gemengelage führt dazu, dass das deutsche Kapital laviert und durchaus eine Separatstrategie ausformuliert. Damit komme ich zu meiner vierten These. die in der BRD dominierende transatlantische Fraktion des deutschen Monopolkapitals gerät mehr und mehr in einen Zustand der, ich nenne es in Anführungszeichen, Alternativlosigkeit. Es geht nicht mehr, nach allen Seiten hin gleich gute Geschäftsbeziehungen zu unterhalten. Das historisch gewachsene Übergewicht der transatlantisch orientierten Kräfte bedingt eine Hegemonie, vor allem im Mediensektor, aber auch im parlamentarischen Betrieb. Die exorbitanten Gewinne aus dem transatlantischen Handel, Beispiel die Debatte um TTIP sei hier erwähnt, überwiegen die Profite, die aus Russland gezogen werden. Diese Hegemonie der Transatlantika muss man sich, glaube ich, tatsächlich historisch gewachsen vorstellen. Das ist vor allem ein Einfluss auf meinungsbildende Teile des Spektrums im politischen Überbau, also vor allem Mediensektor. Das läuft teilweise ganz banal, auch über Geheimdienstkontakte oder über Strategiekonferenzen, wo dann Chefredakteure eingeladen werden und Beratung stattfinden, wie man bestimmte Themen, zum Beispiel TTIP, dem geneigten Publikum verkaufen kann. Dafür gibt es Institutionen, das ist auch alles nicht wirklich geheim, also Transatlantikbrücke und Vorfeldorganisationen wirken in diesem Sinne. Das ist soweit alles nicht neu. Neu ist allerdings tatsächlich die Situation, dass man neben diesem transatlantischen Handel, wenn man ihn denn intensiviert pflegen will, Probleme an anderen Stellen bekommt. Das heißt, zugespitzt formuliert, wer TTIP haben will, muss wahrscheinlich eine Verschlechterung der Beziehung zu Russland in Kauf nehmen. Oder andersrum, wer gute Russlandgeschäfte haben will, müsste damit leben, dass der transatlantische Handel Schaden nimmt. Insofern steht diese herrschende Fraktion vor einer gewissen Alternativlosigkeit. So wie bisher, nach allen Seiten austarieren und möglichst gute Geschäftsbeziehungen unterhalten, geht eben nicht mehr. Und das merkt das Kapital. Und das führt zu spezifischen Reaktionen. Meine fünfte These wäre, unter Eindruck dieser Dominanz der transatlantisch orientierten Kapitalkreise, auch und vor allem im Überbau, formiert sich eine neue, ich nenne sie hier mal als Arbeitstitel, eurasische Kapitalfraktion. Also insbesondere Teile des Monopolkapitals, aber auch des nicht monopolistischen Kapitals, die viel Kapital in Russland investiert haben, auch in China investiert haben. Und unter Eindruck der Kräfteverhältnisse befürchten, diese Investitionen abschreiben zu müssen oder eben nicht mehr genug Profit realisieren zu können, also das Kapital nicht mehr entsprechend verwerten zu können. Nicht monopolistisches Kapital, aber auch deutschen Monopolen drohen durch die Russland-Sanktionen herbe Einbußen, möglicherweise gar der Ruin. Das Primat der Politik, das offen proklamiert wird, wird die Bundesregierung von Seiten der Kapitalvertreter eine einheitliche Linie verlangt oder eben bestimmte Rücksichtnahmen bei öffentlichen Äußerungen. Also dieses Primat der Politik, wie Sie es denn nennen, lässt wenig Spielraum. Die neu entstehende Fraktion, diese sogenannte eurasische Fraktion, ist allerdings weder pro-russisch noch potenziell pro-chinesisch, sondern in erster Linie anti-amerikanisch. Das heißt, völlig klar ist, wenn man sich dem Einfluss der Transatlantiker entziehen will, geht das nur in Konfrontation mit den USA. Meine sechste These lautet, diese neue Fraktion ist zwar auch in den etablierten parlamentarischen Parteien vertreten, nur als Beispiele, in der SPD gibt es die Schröder- und Schmidt-Linie, die ist nicht neu, aber auch relativ einflusslos. Das sind im Wesentlichen alles Kräfte, die nicht mehr aktiv sind oder in der ersten Reihe stehen. In der CDU hat sich bizarrerweise Philipp Miesfelder hervorgetan als sogenannter Putin-Versteher. Das kam für viele überraschend, aber auch dort haben eben diese Kapitalkreise, die einen anderen Russlandkurs wollen, geringen Einfluss, aber eben auch nur geringen. Bei den bürgerlichen Medien ist es, glaube ich, noch drastischer. Da kann man von einer orchestrierten Kampagne reden, die da gefahren wird gegenüber Russland. Da werden also bis zur Argumentgleichheit oder bis zur Satzgleichheit dieselben Argumente hin und her jongliert. Einzige Ausnahme ist hier das Handelsblatt. Das Handelsblatt formuliert eine Separatstrategie. Der Herausgeber Gabor Steingart hat seinen Klassenbrüdern von FAZ und Süddeutscher vorgeworfen, sie hätten das Meinungsspektrum in Bezug auf Russland auf Schießschadengröße verengt. Das ist natürlich ein herber Vorwurf. Das Handelsblatt, muss man dazu wissen, vertritt neben Monopolinteressen auch nicht monopolistische Interessen. Das heißt, dort kommen diejenigen Kreise des Kapitals, die am härtesten getroffen werden durch die Russland-Sanktionen, am ehesten noch zu Wort und können eben auch ihre Ablehnung oder ihr Missfallen formulieren. Aber wie gesagt, das ist eine Ausnahme. Unter allen etablierten bürgerlichen Medien, keiner sonst wagt es da, gegen den Mainstream der Russland-Propaganda anzuschreiben oder anzureden. Deswegen fällt das dann auch so auf, wenn da so ein einzelnes Blatt mal mit einem Leitartikel oder einem Kommentar da ausschert. Kurzum, die neu entstehende Kapitalfraktion kann nicht mit der etablierten transatlantischen Fraktion auf Augenhöhe konkurrieren. Das zieht gewaltige Konsequenzen nach sich, wenn man davon ausgeht, dass diese neue Fraktion langfristig selbstverständlich auch im politischen Überbau von Gewicht sein will und mitreden möchte. Deswegen meine siebte These. Daher ist die Herausbildung eines auch politisch konkurrierenden Apparates, der bereits eine teilweise Absage an den, in diesem Fall nicht mehr integrationsfähigen Parlamentarismus enthält, im vollen Gange. Die in ihrer endgültigen Form noch nicht entschiedene Entwicklung der AfD illustriert dies. Auch bei politischen Vorfeldorganisationen in der bürgerlichen Medienlandschaft und dem Kulturbetrieb wird dies seinen Widerhall finden. Diese bürgerliche Auseinandersetzung wird auch ideologisch geführt. Der neu entstehende Kapitalblock positioniert sich auch im Sinne eines Kulturkampfes gegen westlichen Liberalismus, gegen Amerikanisierung der Kultur. Der nicht mehr integrationsfähige Parlamentarismus könnte tatsächlich zum entscheidenden Problem für das Kapital werden. Es gelingt augenscheinlich nicht, die Separatinteressen der eurasischen Fraktion parlamentarisch abzubilden. Es gibt keine Partei, die sich dieses Themas annimmt. Es gibt keine Oppositionsströmung, eine wahrnehmbare in den etablierten Parteien, die das könnte, von diesen wenigen von mir genannten Ausnahmen mal abgesehen. Das heißt, dort gelingt es augenscheinlich nicht mehr, im Sinne einer bürgerlichen Kompromissfindung diese Kräfte parlamentarisch zu binden, zu integrieren und im Sinne einer Gesamtstrategiefindung des ideellen Gesamtkapitalisten irgendwie einfließen zu lassen. Das heißt, wenn diese Fraktion, was meines Erachtens nur ein Automatismus ist, auch versucht, politisch Einfluss zu gewinnen, sich ein Netzwerk auszubilden an Medien, an Vorfeldorganisationen, an Stiftungen, an Parteien, dann wird dies fast schon zwangsläufig auch in Attacke zum Parlamentarismus geschehen, weil eben der Parlamentarismus in dieser Form als hermetisches System wahrgenommen wird und auch funktioniert. Er lässt diese Kräfte eben nicht mehr durch und nicht mehr zu Wort kommen. Das ist, glaube ich, eine brenzlige Entwicklung, die wir da erleben. Die steckt noch im Anfang. Ich erwähne die AfD hier als Beispiel. Da muss man, glaube ich, berücksichtigen, dass überhaupt noch nicht klar ist, wohin diese Partei tendiert. Also da toben heftige Richtungskämpfe. Das bildet sich auf der Oberfläche ab in einem Streit zwischen etablierten bürgerlichen Politikern wie Lucke oder Henkel und Populisten, wie dann so schön gesagt wird, auf der anderen Seite. Das wären dann beispielsweise Herr Gauland aus Thüringen oder die Vorsitzenden verschiedener Ostlandesverbände, die eine andere Strategie fordern, also auch Bündnis mit Pegida in Kauf nehmen wollen und so weiter und so fort. Dahinter steckt aber auch hier eine geopolitische Auseinandersetzung. Die Leute um Lucke oder Henkel haben gar kein Interesse, eine grundsätzliche Kurskorrektur im Sinne der transatlantischen Partnerschaft einzuleiten. Das bewegt diese Leute nicht. Die bieten optimierte Rezepte zur Herrschaft in Europa an, bieten sie natürlich auch dem Kapital an, wollen aber keine grundsätzliche Richtungsentscheidungen erzwingen, eine Abwendung von den USA. Anders sieht es aus bei Leuten um Gauland, Petri oder Konrad Adam, um drei prominente Gesichter der anderen AfD-Fraktion zu nennen. Die sagen, es reicht nicht, Bürgertum zu mobilisieren. Die AfD müsse eine Partei der kleinen Leute sein. Als Partei der kleinen Leute müsse sie natürlich einerseits auch Sozialdemagogie betreiben, andererseits aber berechtigten Unmut der Bevölkerung in Bezug auf den Russlandkurs der Bundesregierung auffangen und mobilisieren. Wenn sich diese Fraktion durchsetzen sollte, hätten wir es vermutlich tatsächlich mit der AfD mit einer neuen Parteiform zu tun, die auch in erster Linie antiparlamentarisch agiert. Das ist, wie gesagt, noch nicht entschieden, das wird man genau beobachten müssen. Aber diese Prozesse kündigen sich meines Erachtens bereits an. Der Kulturkampf, den ich hier erwähne, der ist im vollen Gange. Wir erleben das an vielen Stellen. Auch im Jahre 2014 gab es da neue Eskalationen vom Marsch der 1000 Kreuze gegen Abtreibung, von Mobilisierung gegen homosexuellen Ehe und so weiter und so fort. All diese Bewegungen, seien es auch ein Punktbewegung, haben eben oft eine Schlagseite gegen den als so empfundenen westlichen Liberalismus, gegen die Aufweichung der Werte oder die durch die Globalisierung unterhöhlten Fundamente der nationalen Gesellschaften oder was einem dann immer auch erzählt wird. Klar ist auch hier, Feindbild in dieser Frage sind die USA, die eben zu einer Erosion der tradierten historischen Werte führen würden. Dies wiederum, so die Argumentation dieser Leute, dann ist die Bedingung, um durch die USA die Welt beherrschen zu können. Erst müssen die Nationalstaaten geschliffen werden, dann muss den Leuten das Nationalgefühl ausgeprügelt werden und dann irgendwann können die USA mit allem machen, was sie wollen. Also das ist so in etwa die recht grobe und holzschnittartige Lesart, die da vorgeschlagen wird. Meine achte These lautet: Mit dieser Herausbildung einer neuen Kapitalfraktion geht die Bildung neuer Massenbewegungen einher. Das Jahr 2014 erfuhr vielfältige neue Bewegungsformen, die trotz aller Heterogenität die Kriegsfurcht der Bevölkerung aufgreifen, die mangelnde Integrationskraft des Parlamentarismus kritisieren und antiamerikanischen Ressentiments Ausdruck verleihen. Von den sogenannten Montagsmahnwachen, die im April 2014 starteten, bis zu einem Aufmarsch namens Hogesa, Hooligans gegen Salafisten, über die bekannten Pegida-Aufmärsche in Dresden, aber auch über offen neofaschistische Bürgerinitiativen gegen Asylbewerberheime, gegen Überfremdung und so weiter und so fort, haben sich im Jahre 2014 neue Allianzen und Bündnisse gebildet und konnten vor allem mehr Menschen als seit langem oder gar jemals zuvor für solche Themen auf die Straße mobilisiert werden. Ich möchte jetzt keineswegs all diese Bewegungen über einen Leisten schlagen. Man kann da auch sehr viel spekulieren, wer da was steuert und finanziert und kontrolliert. Es gibt allerdings Gemeinsamkeiten. Darauf deuten die wenigen Untersuchungen hin, die es zu dem Thema gibt. Also Pegida beispielsweise ist von Soziologen untersucht worden, die Montagsbahnwachen ebenfalls. Die Erkenntnisse, zu denen die Leute da gelangt sind, sind relativ ähnlich. Es handelt sich um, in unserem Duktus gesprochen, soziale Zwischenschichten, die dort auf die Straße gehen, überwiegend. Also verkrachte kleinbürgerliche Existenzen, aber auch prekarisiert Beschäftigte, ein hoher Akademikeranteil, allerdings keine Geisteswissenschaften, sondern eher Naturwissenschaften, Informatik. Viel findet statt über neue Netzwerke. Also eine Ablehnung der etablierten Medien geht auch mit Bildung neuer Diskussionsstrukturen und Organisationsformen einher. Viel läuft da über Facebook in geschlossenen oder auch offenen Gruppen. Eingeschränkend erwähnen muss man vielleicht, dass bei diesen Bewegungen die Ablehnung der etablierten Medien so weit geht, dass auch nicht mehr unbedingt mit Soziologen geredet wird. Also Leute, die da hinkommen und Fragebögen verteilen, stoßen teilweise auf massive Feindseligkeit. Die Quote der Antwortenden ist sehr gering, also geringer als bei anderen vergleichbaren Untersuchungen von beispielsweise Occupy-Protesten oder dergleichen, wo teilweise dieselben Forschungsgruppen auch schon unterwegs waren. Augenfällig tatsächlich im Jahre 2014, viele weigern sich schlicht, mit von als solchen verstandenen bürgerlichen Exponenten überhaupt zu reden. Dazu gehören bürgerliche Journalisten, aber eben auch Universitätsdozenten oder Soziologen. Das heißt, man muss das sehr mit Vorsicht genießen. Wenn da wirklich nur ein Zehntel der Teilnehmer antwortet und 9/10 aus politischen Gründen dies nicht tun, verschiebt das natürlich den Querschnitt dessen, was abgefragt wird, ganz erheblich. Eine Untersuchung habe ich mir mal genauer angesehen. Das war eine der sogenannten Montagsmahnwachen. Die wurde, glaube ich, im Sommer letzten Jahres durchgeführt von der TU Berlin. Und da haben von insgesamt 3.000 Befragten 300 geantwortet, also ein Schnitt von 10%, sehr wenig. Und das, was dort herauskam, war politisch sehr heterogen. Beinahe 50-50 haben sich die Leute als links oder nicht links oder gar auch rechts einsortiert. Also man kann jetzt nicht nach dieser Untersuchung sagen, dass dort überwiegend Rechte auf der Straße waren. Das wäre, glaube ich, völlig falsch. Gleichzeitig waren solche Stimmen wie Deutschland braucht einen starken Mann oder es wird eine starke Führung ist nötig oder wir müssen souveräner werden, also natürlich in Hinsicht auf die USA, durchgehend vertreten. Auch da hoher Akademikeranteil von ungefähr 30% der Befragten. Aber eben durchaus auch linke Wähler dabei. Also die politische Einstellung, die abgefragt wurde, schwankte tatsächlich. 50% hat sich als offen links, auch als Linkswähler zu erkennen gegeben, 50% eben nicht. Gut. Es gelingt der herrschenden Kapitalfraktion nur unzureichend, die Bevölkerung zu mehr als passiver Akzeptanz ihres aggressiven Russlandkurses zu bewegen, nämlich kriegsfähig zu machen. Daraus schlagen Rattenfänger und Demagogen ihr Kapital. Wenn ich hier von berechtigter Kriegsfurcht der Bevölkerung spreche, meine ich damit nicht, dass ein Krieg unmittelbar vor der Haustür steht. Was allerdings bemerkenswert ist, und das hat das Jahr 2014, glaube ich, auch gezeigt, die Menschen sind sensibler geworden, weil die Einschläge näher rücken. Das ist, glaube ich, erstmal keine sehr politische Haltung, sondern einfach auch präsent durch die Erzählungen aus der Großelterngeneration, die man ja noch kennt und erlebt hat. Auf einen neuen Krieg mit Russland haben die Leute keinen Bock, ganz platt gesagt. Und es gelingt auch nicht, dort wirklich Schneisen einzuschlagen. Es wird ja alles aufgeboten von einem Kriegspfarrer Gauck über eine Grünenspitze, die sich aus der Opposition heraus als die deutschesten aller Außenpolitiker gibt, bis hin zu, Stichwort Münchner Sicherheitskonferenz, einem Herrn Ischinger, der dort Globalstrategien formuliert. Die SWP, die Stiftung Wissenschaft und Politik, also ein Kanzleramts-Thinktank, hat schon im vergangenen Jahr das Papier Neue Macht, Neue Verantwortung herausgegeben, wo das eigentlich alles haarklein aufgebröselt steht. Indes, es zieht nicht so richtig. Bisher gelingt es nicht, tatsächlich eine virulente antirussische Stimmung zu erzeugen. Auch die Bild-Zeitung hat sich daran bislang die Zähne ausgebissen. Andererseits, und dieses Thema möchte ich jetzt hier nur am Rande berühren, tut sich auch von links nichts. Also die Linkspartei nutzt eben diese Leerstelle nicht, um mit einem klaren Antikriegskurs, mit einem Solidaritätskurs gegenüber dem angegriffenen Russland, sich zu profilieren. Im Gegenteil, auch Bernd Rieksinger und Katja Kipping schwadronieren von einem russischen Imperialismus, der uns bedrohe. Diese Gemengelage, also das fehlende Angebot von links bei gleichzeitiger Verengung des bürgerlich-parlamentarischen Spektrums auf einen sehr homogen geschlossenen Block, schafft Spielräume für ebenso von mir benannte Rattenfänger und Demagogen von rechts. Stichwort wäre hier ein Jürgen Elsässer, der eben mit genau dieser Mixtur formal verbale Russlandfreundlichkeit, gleichzeitig aggressive Forderungen nach mehr deutscher Souveränität und so weiter hausieren gehen. Diese Leute nutzen die Leerstelle, die Linken ihnen lassen. Das kann man, glaube ich, nicht anders konstatieren. Eine starke Linke wäre in der Lage, diesen zunächst erstmal sehr diffusen Unmut der Bevölkerung möglicherweise aufzugreifen und politisch zu formulieren. So wie sie heute aufgestellt ist, gelingt das nicht. Meine 9. These. Schon jetzt speist sich diese neue rechtsbürgerliche Strömung, die viel breiter als die Anhängerschaft der AfD ist, auch aus dem großen Reservoir der Unzufriedenen, die sich bislang links richtig aufgefühlt haben. Die demagogische Friedensattitüde dieser Kräfte, die in erster Linie eine mangelnde Souveränität der BRD für alle Probleme verantwortlich macht, ist brandgefährlich. Mehr Souveränität des deutschen Kapitals kann aktuell vermutlich nur im Militär- und Geheimdienstbereich und nur in Konfrontation zu den USA hergestellt werden. Dahinter stecken Expansionsgelüste des Kapitals, keine Friedensfähigkeit des Imperialismus. Irgendwohin muss schließlich expandiert werden. Das, glaube ich, ist für uns die grundlegende Einschätzung. Deutschland als imperialistisches Land ist eben kein Vasall der USA, ist eben nicht unsouverän, sondern hat aus strategischen Erwägungen ein Bündnis eingegangen, ein transatlantisches Bündnis, was bestimmte Kompromisse und auch bestimmte Einbußen zwangsläufig mit sich bringt. Wie vorhin von mir schon ausgeführt, wer heutzutage gute transatlantische Geschäfte machen will, muss zwangsläufig eine Verschlechterung der Russlandgeschäfte in Kauf nehmen. Das ist der Bourgeoisie bewusst. Insofern hat sie dort in dieser Frage tatsächlich zunächst Deckungsgleichheit mit den USA. Sie ziehen beide gewaltige Profite aus diesem Handel, völlig logisch. Gleichzeitig aber im Bereich Geheimdienst und Militär fehlen eben tatsächlich noch Bereiche, um auf Augenhöhe mit den USA mitspielen zu können. Das hat historische Gründe. Das geschieht auch nicht gegen den Willen der deutschen Bourgeoisie, sondern ist tatsächlich auch Teil dieses Kompromisses, eben eine Geheimdienstzusammenarbeit in Kauf zu nehmen und dafür auch Informationsabfluss in Kauf zu nehmen. Wenn nun davon geredet wird, dass dieses deutsche Kapital souveräner werden müsse, kann sich das eigentlich tatsächlich nur auf die beiden Bereiche erstrecken, denn in allen anderen Bereichen ist vollständige Souveränität erreicht. Letztendlich mit dem 2+4-Vertrag auch juristisch klar geregelt. Von welcher Richtung also auch immer diese Forderungen kommen, Deutschland müsse souveräner werden, muss man, glaube ich, immer konkret zurückfragen, wo denn? Was heißt denn Souveränität? Dann kommt häufig als Antwort zurück, naja, Deutschland könne ja einen friedfertigeren Russlandkurs fahren. Die deutschen Interessen gegenüber Russland sind ja nicht so aggressiv wie die US-Interessen. Dies kann mit Blick auf Kapitalströme, kann man so sehen, aber auch hier bleibt die grundsätzliche Frage, irgendwohin muss das Kapital gehen? Ein friedlicherer Russlandkurs hieße zwangsläufig ein aggressiverer Kurs in andere Richtungen, denn das Kapital kann nicht auf Expansion verzichten. Insofern, ein Kurswechsel im Sinne einer eurasischen Fraktion wäre kein Friedenskurs. Das, glaube ich, ist grundsätzlich erst einmal festzuhalten. Damit kommen wir zu meiner 10. und letzten These. Ich doch viel schneller als gedacht, das ist gut. Diese ist eigentlich eher eine Frage, das müssten wir ja diskutieren. Es geht um den Hauptwiderspruch der Epoche, denn vom Hauptwiderspruch der Epoche ausgehend müssen wir beantworten, mit wem wir in welcher Etappe zusammenarbeiten und Bündnisse schließen können. Hier werden uns eigentlich zwei Alternativen angeboten. Beide sind meines Erachtens falsch. Die erste lautet, es geht um den Weltfrieden. Der Weltfrieden ist akut bedroht. Es droht möglicherweise ein Atomkrieg. Und dann stünde das gesamte Überleben der Menschheit auf dem Spiel. Da sei nicht mehr Raum für taktische Bündnisfragen. Da müsste man mit allen Kräften, die für den Frieden eintreten, egal woher sie kommen, gemeinsame Sache machen. In der Zuspitzung würde diese Theorie dann lauten, es gibt eigentlich kein Links und kein Rechts mehr, weil links und rechts keine Antworten auf diese grundlegende Friedensfrage, die Überlebensfrage der Menschheit geben können. Aber es gäbe sowohl in der Linken als auch in der Rechten vernünftige Positionen, die man zusammenführen müsse, um eben für den Friedenserhalt zu kämpfen. Das ist der eine Hauptwiderspruch, der uns vorgeschlagen wird. Der zweite Hauptwiderspruch, der war eher im Gespräch, als die Ukraine-Auseinandersetzung eskalierte, ist die Frage Faschismus, Antifaschismus im Weltmaßstab. Ob es hier um eine Mobilisierung faschistischer Kräfte und einer Gegenmobilisierung antifaschistischer Kräfte geht. Auch das haut, glaube ich, nicht hin. Auch da muss man geopolitische Fragen dazu stellen. Die dritte Antwort, die ich als Alternative in den Raum werfen würde, lautet, es geht immer noch um Klassenkampf und um nichts anderes. Das heißt, die Ableitung der internationalen Konflikte, die wir hier erleben, bewegen sich alle auf der Basis des global geführten Klassenkampfes und dementsprechend hat sich grundsätzlich auch im Jahre 2014 nichts geändert. Die Zuspitzung hat einen neuen Grad erreicht, keine Frage, aber letztlich sind es immer noch unterdrückte Länder und unterdrückende Länder und unterdrückte Klassen und Unterdrückerklassen. Darauf haben wir, glaube ich, unser Hauptaugenmerk zu richten. Es bringt uns gar nichts, uns darauf einzulassen, mit irgendwelchen obskuren Kräften zu kooperieren, um einen angeblich in Gefahr befindlichen Weltfrieden zu retten. Imperialismus bedeutet ständige Gefahr für den Weltfrieden. Und solange es Imperialismus gibt, ist Friedensfähigkeit eine Illusion. Wer Frieden erkämpfen will, muss den Imperialismus bekämpfen. Anders ist es nun mal nicht zu haben. Gut, das wären jetzt so grob meine 10 Thesen, die wir gleich diskutieren können. Ich würde jetzt im Detail nochmal auf ein paar Erscheinungsformen, konkrete Erscheinungsformen des Jahres 2014 eingehen. Friedensdemagogie lautet ja die Überschrift. Dementsprechend müssten wir uns mal ansehen, was da für Leute derzeit hausieren gehen, mit was für Parolen und was für neue Bewegungen im Jahre 2014 wirklich entstanden sind. Im April letzten Jahres kam es relativ aus dem Nichts zur Bildung von sogenannten neuen Montagsdemos. Ich war ab dem Ostermontag letzten Jahres für ein halbes Jahr jeden Montag dabei, habe mir das also alles angesehen und über ein halbes Jahr verfolgt. Zunächst verblüffend für Leute aus der Linken, die ja Politik machen und auch wissen, wie mühselig das häufig ist, war, wie viele Leute da innerhalb kürzester Zeit von unbekannten Veranstaltern mobilisiert werden konnten. Also jeder, der von uns mal an einer Demo teilgenommen hat oder versucht hat, eine zu mobilisieren, weiß, wie schwer das ist, nur 100 Leute auf die Straße zu kriegen. Dort ist es gelungen, innerhalb von nicht mal 3 Wochen 3.000 Leute zu mobilisieren. 3.000 waren nach meiner Schätzung ungefähr der Spitzenwert, den die Berliner Montagsmalwache erreicht hat. Ja, das war am Ostermontag. Die Logistik war professionell. Die hatten Verstärkeranlagen, die hatten Bühnen, die hatten Trucks, die hatten eine professionell agierende Security, die auch in einer merkwürdigen, uniformähnlichen Kluft herumlief, also ganz in schwarz und dann so eine blaue Armbinde mit einer weißen Friedenstaube drauf. Unter den Kadern, die da die Struktur gestellt haben, waren teilweise bekannte Gesichter, das war so Türsteher-Szene, das waren Security-Typen, also Leute, die koordiniert vorgegangen sind. Keine Dilettanten, die mal gesagt haben, ich spiele jetzt heute mal Ordner, sondern Leute, die per Fingerzeig sich genau dirigiert haben und genau wussten, wer was wo zu machen hat. Das ist eine Parallele zu Pegida, das haben wir dort nämlich auch. Pegida habe ich mir angesehen im November letzten Jahres, als es gerade hochging. Das war gerade die erste Steigerungswelle, wo dann 2.000, 5.000, 8.000, 10.000 Leute Woche für Woche teilgenommen haben und auch dort das Publikum teilweise unbedarft, teilweise noch nie vorher auf einer Demo, aber eine hochprofessionelle Logistik und Struktur. Ordner, die links und rechts der Demo auf und abliefen und immer wieder in die Menge hineinbrüllten, keine Interviews geben, keine Interviews geben, keine Interviews geben. Und die Leute lassen sich das gefallen. Also die haben sich da tatsächlich dirigieren lassen von einer Kadertruppe aus, ich schätze mal, 300 bis 500 Typen, die man aus der Kameradschaftsszene kennt, aus der Fußball-Hooligan-Szene, aber auch aus dem Türstehermilieu, also Rotlicht und so weiter. Das Publikum selbst sehr viel heterogener. Auch das ist eine Parallele zu den Montagsmahnwachen. Viele Leute, die mit sehr diffusen Gefühlen dahin gegangen sind, vielleicht erstmal auch sehr subpolitisch oder nur aus dem Gefühl eines grundsätzlichen Unwohlseins, aber kein Problem damit hatten, organisierte Rechte zu dulden. Auch die Anwesenheit von NPD-Kadern wurde immer mit dem Argument, wieso, die sind doch auch für den Frieden hingenommen. Auch Sensibilisierungen in diese Richtung sind vollkommen verpufft im Sinne von, entweder hat man die Antwort bekommen, naja, diesen NPD-Mann hat uns der Verfassungsschutz dahingestellt, um unsere Veranstaltung zu diskreditieren, deswegen lassen wir uns darauf gar nicht ein und distanzieren uns davon auch nicht, das ist alles eine Geheimdienstkiste. Oder eben, wieso, wenn die Nazis für den Frieden sind, ist das doch gut, da muss man doch mit denen auch zusammenarbeiten, wenn sie richtige Sachen fordern. Also zwischen diesen beiden Polen schwankte das, eine Abgrenzung gegenüber Nazis im Publikum fand und findet nicht statt. Das ist tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Was die Forderung angeht, bestehen natürlich erhebliche Unterschiede. Es macht immer noch einen erheblichen Unterschied, formal für Frieden zu demonstrieren oder für Abschiebung zu demonstrieren. Das, glaube ich, muss man klar sagen. Die Stoßrichtung von Pegida war von vornherein rassistisch, anti-islamisch, anti-muslimisch. Wer dorthin ging, wusste, wofür er auf die Straße geht. da muss man sich, glaube ich, keine großen Illusionen machen. Die Montagsmahnwachen waren raffinierter aufgezogen, weil man sich tatsächlich mit einem Bündel an Motiven dort wohlfühlen konnte. Da konnten sich organisierte Rechte wohlfühlen, genauso wie Leute, die sich subjektiv links fühlen und so weiter und so fort. Das war insofern, was die Integration angeht, erfolgreicher. Nur sind die Montagsmahnwachen schnell auch in die Bredouille geraten, als nämlich Pegida erfolgreich wurde. Ein guter Teil des Anhangs ist direkt zu Pegida gewechselt. Das kann man tatsächlich auch nachverfolgen, auch dazu gibt es Untersuchungen. Aus welchen Motiven dies genau individuell geschehen ist, weiß ich nicht. Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Möglicherweise hatte sich die Montagsbewegung schon langsam totgelaufen, es wurden nicht mehr, es stagnierte. Auf einmal kam Pegida, medial auch sehr stark begleitet und bot den Eindruck, dass man hier auf der Straße wieder was machen kann. Vielleicht war das einfach ein Argument für viele Leute, dann dahin zu rennen, wo die Kameras draufgehalten werden. Was die organisierten Kader angeht, glaube ich, das war sowieso geplant, das ist nicht überraschend. Die Protagonisten der Montagsmahnwachen hingegen konnten da nicht mitgehen. Denn wenn sie mit zu Pegida gegangen wären, wäre sozusagen ihre politische Richtung völlig eindeutig festgelegt gewesen. Das sieht man am Beispiel Jürgen Elsässer. Jürgen Elsässer hat am Anfang geschwankt, hat ja auch in der Agitation, die er in den letzten Jahren verfolgt hat, eine durchaus pro-iranische Linie gefahren, hat also immer auch gesehen, wo man Widersprüche ausnutzen kann im nahöstlichen Raum, hat also keine platt anti-islamische Propaganda gemacht, wie zum Beispiel die Partei Die Freiheit oder ein Michael Stürzenberger. Mittlerweile hat er sich auf Pegida eingelassen und dann brechen alle Dämme. Das geht auch gar nicht anders. Mittlerweile hat er sich von einem seiner Mitherausgeber getrennt, einem zum Islam konvertierten Deutschen namens Abu Bakr Rieger. Er hat auch seine Kooperation mit Muslimmarkt eingestellt. Muslimmarkt ist eine Webseite, die, so heißt es, zumindest inoffiziell mit der iranischen Regierung verbändelt ist. Die haben ihm also offen jetzt die Gefolgschaft aufgekündigt. Elsässers neuer Kurs ist klar, er hat sich da auf Anti-Islamismus eingelassen und daneben gibt es auch keinen großen Spielraum mehr. Die Führer der Montagsmahnwachen sind diesen Weg nicht mitgegangen und meines Erachtens auch aus einem plausiblen Grund. Das Ziel der Montagsmahnwachen ist ein Einbrechen in die Linke, nicht die Formierung der Rechten. Die Rechten formieren sich bei Pegida, die Montagsmahnwachen sollten tatsächlich Schwachstellen und Schnittmengen in bestehenden linken Gruppen und Organisationen ausnutzen und sie sturmreif schießen für eine Querfront in dem Sinne, es gibt kein Rechts und kein Links mehr, die vernünftigen Kräfte aller Lager müssen sich zusammenschließen. Jürgen Elsässer hat aus dem Scheitern dieser Strategie eine Schlussfolgerung gezogen, die hat er auch öffentlich gemacht. Er schrieb vor wenigen Wochen und sagte vor wenigen Wochen in einer Podiumsdiskussion mit dem Neofaschisten Götz Kubitschek, Aufgabe der Zeit wäre eine Querfront, die von rechts ausgehend versuchen müsse, linken Anhang mitzunehmen. Die linken Führer könne man nicht mehr mitnehmen, die seien bereits Teil des Systems. Also müsse eine von rechts geführte, strukturierte Vorgehensweise versuchen, den organisierten Anhang aus Linkspartei und so weiter herauszubrechen und nach rechts zu überführen. Das ist für ihn nach seiner heutigen Lesart die Querfront. Die Montagsmahnwachenführer sehen das anders. Also Leute wie Ken Jebsen oder Lars Merholz oder die Protagonisten, die dort im Frühjahr 2014 hochgekommen sind und sich ein Gesicht gemacht haben, meiden diese Kooperation mit Pegida. Das fällt ihnen, glaube ich, nicht ganz leicht, weil ihr Anhang da zum Teil hingewechselt ist. Also sie sehen, wie die Massen ihnen weglaufen zu Pegida, aber sie können nicht hinterher, weil sie damit ihren Auftrag ad absurdum führen würden. Sie müssen weiterhin versuchen, einen Fuß in die Linke zu kriegen. Das versuchen sie auch mit aller Gewalt, also auch mit unter Einbindung einzelner linker Kräfte, ein bisschen auch zu wirklich rabiaten Vorgehen gegen linke Medien und so weiter. Mittlerweile habe ich den Eindruck, beide Bewegungen, also sowohl Pegida als auch Montagsmahnwachen, haben ihren Zenit möglicherweise in dieser Form überschritten. Da kann man spekulieren, warum das so ist. Meines Erachtens reicht so eine Ein-Punkt-Forderung, so ein Anti-Islamismus eben nicht als Projektionsfläche aus. Da muss mehr hinein. Die Montagsmahnwachen haben einen anderen Aspekt aufgegriffen, nämlich die sogenannte zinskritische Lesart, die Spielart gegen den spekulativen Kapitalismus. Das ist meines Erachtens sehr viel tragfähiger, weil es tatsächlich die ökonomische Furcht der Zwischenschichten aufgreift und auch ihre reale Bedrängnis mit Scheinantworten und Phraseologie zu beantworten scheint. Gleichzeitig kommt man natürlich mit einer solchen Lesart immer leicht in die Nazi-Schmuddelecke. Also man hat es da mit NS-Nostalgikern zu tun, mit Leuten, die offen Rekurs nehmen auf alte faschistische Vordenker. Raffendes und schaffendes Kapital wäre hier das Stichwort, dass bei den Montagsmahnwachen ein gewisser Andreas Popp aufgetreten ist und da den Nazi der ersten Stunde, Gottfried Feder, abgefeiert hat, den Hauptverfasser des NSDAP-Parteiprogramms. Das ist alles kein Zufall. Also diese Theorien haben ja ihre geistigen Hintergrund, haben ihre geistige Heimat und ihre Tradition in Deutschland. Das heißt, dort wird sich herausstellen, ob es gelingt, eine solche scheinkapitalismuskritische Lesart aus dem Ruch der NS-Nähe zu befreien. Daran arbeiten diese Leute konkret. Ich würde sagen, zuvorderst ist das gescheitert, aber das heißt nicht, dass das auf lange Sicht auch so bleiben muss. Ja, jetzt vielleicht noch kurz und dann würde ich auch langsam mit meinem Teil zum Ende kommen, zu den Aufgaben, die für uns entstehen. Also einerseits glaube ich, haben wir es mit Vorboten einer reaktionären Wende zu tun, die man keineswegs unterschätzen sollte. Wer von den von mir benannten beispielhaften Leuten da eine Rolle spielen wird oder nicht, ist überhaupt nicht entschieden. Kann durchaus sein, dass sich Leute wie Herr Elsässer oder Herr Jepsen vorher verheizt haben oder uninteressant werden oder nicht kontrollierbar sind. Das ist alles völlig offen, glaube ich. Die fungieren sozusagen als Testballons, probieren Slogans aus, arbeiten an provokanter Infragestellung der verbliebenen Solidarität in der Gesellschaft, in dem einzelne Minderheiten angegriffen werden und so weiter. Gleichzeitig verdummen sie auch die Leute, auch das ist Teil des Auftrags, mit esoterischem Schwachsinn, mit vermeintlich einfachen Welterklärungen, die Leute so lange durch den Wolf zu drehen, bis sie wirklich alles zu glauben bereit sind. Das ist tatsächlich im Gange. Also wer sich auf diesen Webseiten, YouTube-Channels und Facebook-Gruppen umtut, kann nur erstaunt sein, was für ein Irrsinn dort ernsthaft diskutiert wird. Die ganze Aktivität in diesen neuen Netzwerken ist auch ein Zeichen dafür, dass das zumindest diese Power-Aktivisten Leute sind, die sehr viel Zeit haben, weil sie möglicherweise sowieso in prekären Beschäftigungsverhältnissen stecken, sowieso am Laptop den ganzen Tag arbeiten, nebenbei auch noch ihre Foren machen können, vielleicht aber auch schon auf Hartz IV gesetzt sind und sonst gar nichts mehr zu tun haben den ganzen Tag lang. Also es ist ein Milieu für sich, was da entsteht, es ist was Neues und es findet unterhalb des Radars und des Blickwinkels der etablierten bürgerlichen Medien statt. Da wäre mein dringender Appell, dass wir uns das ganz genau ansehen müssen, dass wir auch unter Aliasnamen in diese Gruppen rein müssen, dass wir uns diese Diskussionen ansehen müssen, wir kommen da nicht drum rum. Die Montagsdemos hätte man vorhersehen können, wenn man da unterwegs gewesen wäre. Diese Lehre habe ich für mich gezogen. Das Ganze wurde über ein Jahr generalstabsmäßig vorbereitet. Das war keineswegs geheim. Da sind schon in den ersten Phasen sind schon neue Leute mit dazu gewonnen worden und eingebunden worden. Da hätte man, wenn man schlauer das beobachtet hätte, auch sehr viel früher agieren können. Auch wir waren dann letztlich vor vollendete Tatsachen gestellt, als dann Tausende auf die Straße gingen. Das ist, glaube ich, eine Sache, dass wir da gucken müssen, wo sich politisch was verschiebt, wo parallel diskutiert wird, wo völlig neue Findungsstrukturen in irgendeiner Form entstehen. Die zweite Sache, glaube ich, ist viel dramatischer. Und das hat was damit zu tun, dass es von links keine Gegenangebote gibt. Dass also die Kriegsfurcht der Bevölkerung eben nicht aufgegriffen werden kann, dass diese Verelendungsangst der Zwischenschichten nicht von uns wenigstens neutralisiert werden kann, sondern dass es Rechte sind, die halbe Antworten geben und damit falsche Antworten geben. Eine starke Linke wäre in der Lage, möglicherweise in der Lage, aus dem diffusen Wunsch nach Frieden Aufklärung folgen zu lassen, zu sagen, Frieden ist nur zu haben, wenn. Aber sie wäre auch in der Lage, Kräfte wie solche Exponenten der Zwischenschichten, die den Kapitalismus an sich nicht abschaffen wollen, sondern nur vermeintlich besonders schlimme Auswüchse, die ihnen natürlich ökonomisch dann auch selbst schaden, also hohe Zinsen zum Beispiel oder so etwas, dass man die schleifen könne. Diese Illusion ist in den Zwischenschichten immer vorhanden. Das hat mit ihrer ökonomischen Stellung zwischen den Hauptklassen zu tun, mit ihrem unklaren Verhältnis zu den Produktionsmitteln. Aber eine starke Linke kann diese Kräfte neutralisieren. Das heißt, kann sie an den Rand drücken. Leute wie Ken Jebsen werden dann vermutlich immer noch auf irgendwelchen Demos mitlatschen und immer noch versuchen, eine Rede zu halten. Wenn das Ganze allerdings tatsächlich unter linker Hegemonie steht, wird das verpuffen, werden die an die Wand gedrückt und werden da nicht weiter punkten können. Derzeit ist der Zustand genau andersrum. In der Linken, und damit meine ich jetzt mehr als die Linkspartei, dazu zähle ich auch die noch weiter links stehenden Gruppen, auch die DKP, wird diskutiert, ob man sich mit einzelnen dieser Kräfte nicht auf ein Bündnis einlassen solle, ob man mit denjenigen, die sich aus den Montagsmahnwachen von Nazis wenigstens distanziert haben, nicht zusammenarbeiten könne. Fatal daran ist meines Erachtens, dass überhaupt nicht die Frage gestellt wird, in welchem Etappenziel man dann zusammenarbeiten soll. Das heißt, diese Diskussion wird gar nicht argumentativ geführt, sondern nur mit Ressentiment. Ressentiment in diesem Falle ist eine Bündnisklatsche, die Linke da einfach weg hat. Aus den Erfahrungen der letzten 20, 30 Jahre, dass man teilweise mit den unmöglichsten Leuten versucht hat, gemeinsame Sache zu machen. Vor 1989 unter anderen Kräfteverhältnissen. Dieser epochale Bruch wird überhaupt nicht gesehen. Es wird so getan, als könne man einfach so weitermachen, als wäre Russland immer noch so etwas wie die Sowjetunion und würde einem irgendwie progressiven Block vorstehen. Und wenn das so wäre, dann könne man ja möglicherweise so diese Lesart auch wie vor 1989 mit Kräften des Kapitals, die an einem aggressiven Russlandkurs kein Interesse haben, gemeinsame Sachen machen. Dies allerdings, glaube ich, hat sich grundsätzlich geändert. Also mit 1989 gibt es eben diese Systemalternative in Form eines sozialistischen Blocks nicht mehr. Das heißt, so es denn jemals möglich gewesen sein soll, Teile des deutschen Kapitals zu einem neutralen Kurs zu bewegen von 1989, was ich schon für zweifelhaft halte, ist das nach 1989 definitiv nicht mehr der Fall. Wie gesagt, irgendwohin muss expandiert werden. Man kann vom Kapital nicht verlangen, dass es seine eigenen Gesetzmäßigkeiten aufgibt. Das kann es nicht und das wird es nicht. Das heißt, für uns muss sich die Frage stellen, erstens, mit welchem Widerspruch haben wir es zu tun? Aus dieser Beantwortung der Frage ergibt sich, mit welchen Kräften wir zusammenarbeiten können. Ich glaube nicht, dass es sich um den Hauptwiderspruch Krieg oder Frieden handelt. Das heißt, auch die Lesart eines möglicherweise neutralen Deutschlands ist hinfällig, die ist nicht zu verwirklichen. Das heißt, mit diesen Kräften, die dort ideologisch auftreten, aus den Zwischenschichten heraus, wie Ken Jebsen und Konsorten, besteht meines Erachtens kein Raum eines Bündnisses in keiner gemeinsamen Frage. Wir müssen dem deutschen Kapital keine Vorschläge machen, wie es seine Souveränität ausbauen kann. Wir müssen ihm keine Argumente liefern, wie es sich gegenüber den USA als globaler Konkurrent positionieren kann. Wir müssen auch nicht mit dem deutschen Kapital in heuchlerischer Demagogie wetteifern. Dieses Deutschland sei eine Friedensmacht oder könne durch einen klugen Kurs der Frau Merkel mit Präsident Hollande gemeinsam vielleicht eine vernünftige Politik gegenüber Russland einschlagen. Das ist absurd, das dient nicht unseren Interessen. Im Gegenteil, es vernebelt die Verhältnisse und es verklärt letztlich die Widersprüche in dieser Gesellschaft. Wenn wir also darüber reden, Hauptwiderspruch hat sich auch 2014 nicht geändert. Es bleibt der Kapital gegen Arbeit im Weltmaßstab, haben sich auch unsere Bündnisoptionen dort nicht geändert. Das heißt nicht, dass man einer entstehenden Friedensbewegung den Rücken kehren soll, nur weil sie nicht unseren Anforderungen entspricht. Das ist natürlich Quatsch. Friedensbewegung, wie auch in den 80er Jahren, ist eben keine in erster Linie linke Bewegung. War es nicht, wird es auch nicht sein. Natürlich muss man auch dort gucken, dass man um Anhang kämpft. Muss man auch gucken, dass es gelingt, Leute dort herauszubrechen und politisch zu mobilisieren. Das gelingt aber nur mit einer grundsätzlichen Analyse der Verhältnisse. Man kommt da nicht weiter, wenn man sich die Situation schönredet oder so tut, als wäre man ja irgendwie doch für eine gemeinsame Sache. Sondern man muss schon genau, konkret im Detail gucken, wo bestehen Gemeinsamkeiten und wo nicht und wie sehen die Kräfteverhältnisse aus. Unter den heutigen Umständen würde ich sagen, ein Einlassen auf ein Bündnis mit solchen Kräften heißt, das wäre der zwangsläufige Untergang. Da können linke Kräfte auf dieser Ebene, auf diesem Parkett nicht konkurrieren mit den Kräften, die sich da aufstellen. Denn eins ist ja ganz klar, diese neuen Bewegungen, die da entstehen, ich will da jetzt überhaupt nicht spekulieren, wer da was finanziert, da kann man lange rumüberlegen, da gibt es Indizien und auch Theorien, die teilweise glaubhaft sind, teilweise nicht. Eins aber ist völlig klar, in diesem kapitalistischen Deutschland wird gegen den Widerstand der Monopolbourgeoisie keine neue bürgerliche Bewegung zu machen sein. Das geht nicht. Das heißt, all diese Kräfte, was auch immer sie subjektiv im Schilde führen, von was auch immer sie überzeugt sein mögen, müssen letztlich um den Zuschlag und um die Gunst des Kapitals kämpfen, wenn sie denn tatsächlich politisch eine ernstzunehmende Kraft aufbauen wollen. Das ist Herrn Elsässer klar, ob das zum Beispiel an Herrn Jebsen klar ist, weiß ich nicht. Aber die objektiven Gegebenheiten drängen sie in diese Richtung. Das heißt, sie müssen zusehen, dass sie sich verkaufbar machen, dass sie sich tauglich machen als einzuspannende Kraft des deutschen Kapitals. Und da bieten sie natürlich mit diesen Argumentationsmustern mehr Souveränität eine Steilvorlage an und bieten sich tatsächlich objektiv auch feil als Propagandisten einer aggressiveren Strategie des deutschen Kapitals. Völlig unabhängig davon, ob ihnen das subjektiv bewusst ist oder nicht. Das spielt aber eigentlich keine Rolle. Ja. Gut, zu den konkreten Formen dieser neuen Bewegung können wir, glaube ich, in der Diskussion noch eingehen. Da weiß ich gar nicht so genau, wie der Wissensstand bei allen so ist und was wen interessiert. Deswegen würde ich das hier dann auch beenden wollen. Kurz zusammenfassend nochmal gesagt, das Jahr 2014 stellt einen neuen Grad der Zuspitzung im Kampf um die Aufteilung der Welt dar. Das deutsche Kapital wird mehr und mehr flügge, gerät aber auch in immer tiefere Widersprüche. Diese tieferen Widersprüche bedingen, dass die Kompromissfindung der Kapitalfraktion erschwert wird. Die eingespielten Mechanismen, die parlamentarischen Mechanismen greifen hier nicht mehr vollständig. Das heißt, es gelingt bislang nicht, diese neuen Bewegungen ins parlamentarische Gleisbett zu führen, zu befrieden, zu institutionalisieren, sondern sie agieren zum Teil antiparlamentarisch. Aus der Bredouille, in die die deutsche Bourgeoisie geraten ist, Konfrontation gegen Russland und dahinter lauernde Konfrontation gegen China, ist zu erwarten, dass diese neue Kapitalfraktion stärker werden wird. Also je näher der Konflikt an China heranrückt, desto essentieller wird er für Teile des deutschen Kapitals. Desto stärker wird auch der Wunsch des deutschen Kapitals nach einer Gegenbewegung werden, die natürlich auch auf der Straße sich ausdrücken muss. Und in diesem Gemengelage setzen Glücksritter, Hasardeure und Demagogen darauf, dass sie irgendwann den Zuschlag bekommen. Das Ringen findet derzeit statt. Ich würde hier momentan noch nicht von einer faschistischen Bewegung reden. Das wäre, glaube ich, verfrüht. Aber wir erleben Testballons und wir erleben Vorprescher in diese Richtung. Das heißt, die Slogans, die dort ausprobiert werden, die Organisationsformen, die dort ausprobiert werden, die Form der Mobilisierung, auch diese Facebook-Gruppenkultur, all die Dinge werden uns immer wieder begegnen. Die haben sich etabliert und auch bewährt und teilweise dieselben, teilweise neue Kräfte werden darauf zurückgreifen. Zurzeit sieht es danach aus, dass es der Zenit dieser Bewegung zunächst überschritten ist. Ich glaube indes nicht, dass es das Ende der Fahnenstange ist. Da hat sich ein Kreis von Hunderten, wenn nicht Tausenden Aktivisten bundesweit gebildet. Die werden nicht einfach aufhören. Da haben sich neue Gesichter bekannt und prominent gemacht und Anhänger verschafft. Und auch die geopolitische Lage sieht nicht nach einer längerfristigen Entspannung aus. Das heißt, genauso wie 2014, worauf jede Eskalation internationaler Verhältnisse, auch innere Resonanz auf Deutschlands Straßen erfolgte, kann das jederzeit auch weitergehen. Da, glaube ich, muss man sich klar sein, das ist nicht zu Ende, nur weil Pegida zu Ende ist oder nicht mehr genug Leute mobilisiert oder weil die Montagsmahnwachen ihre Strahlkraft verloren haben. Das ist vermutlich alles erst der Anfang. Gut, soweit von mir. Dankeschön.